Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für die Lobpreiszeit, dass ihr uns in der Gegenwart Gottes hier so mit hineingenommen habt. Ja, guten Morgen auch an euch allerseits. Herzlich willkommen zu The Four. Unsere Predigtreihe jetzt hier im März findet heute ihren Abschluss. Wer die letzten Wochen im Gottesdienst war und nicht heute zum ersten Mal dabei ist zu diesem Thema, der weiß, dass The Four damit nicht gemeint ist. Ich habe mal so ein paar Bilder mitgebracht. Zum Beispiel The Beatles. Berühmte Force, Abbey Road, dieses Cover ist ja weltberühmt geworden. Tolle Musik, haben ihre Zeit und nachhaltig geprägt. Mit The Four sind aber auch nicht die folgenden vier gemeint, die vier Musketiere, aber auch nicht die nächsten, die vier Bremer Stadtmusikanten, Märchen, aber auch, und das ist meine Lieblingsforce aus meiner Kindheit. Wer kennt die noch? Da gehen die. Ach, wunderbar. Wer war euer Lieblings-Cowboy? Hoss, der dicke Hoss. Leider früh verstorben. Mein Liebling war immer Adam. Ist ja so cool gekleidet, nicht? Der kam einfach immer smart und cool rüber. Genau. Ja, so hat jeder seinen Lieblings-Cowboy. Das war die erste Boygroup aus den 60er Jahren. Nur gesungen haben sie nicht, ne? Genau. Ja, nein, mit der Four ist mit dem nächsten Bild gemeint, was man früher genannt hat, die vier geistlichen Gesetze. So bin ich mit denen groß geworden. Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus, hat diese vier geistlichen Gesetze entwickelt. Heute macht man das moderner und es heißt einfach The Four. Und das ist auch schön und wichtig. Ja, diese vier genannten Fours, hier die anderen mit Beatles und Musketiere und so weiter, die haben auch ihre Wirkung gehabt in der Menschheitsgeschichte, temporär oder vielleicht auch Musik ist manchmal zeitlos, dass sie immer noch nachschwingen und man sie gerne hört. Sie hatten ihre Wirkung, aber die vier geistlichen Gesetze haben eine viel stärkere Wirkung. Eine lebensverändernde Wirkung. Einmal spiegeln sie das Wesen Gottes und das Wirken Gottes kompakt wider. Das ist das Schöne daran, dass man das mal in kompakter Weise sehen kann, wie Gott wirkt und wie das Wesen Gottes aussieht. Und sie können jeden Menschen bereichern und das Leben grundlegend verändern. Und sie weisen den Weg zu einem erfüllten Leben mit dem Ewigkeitsstempel, einem Qualitätsstempel Ewigkeit. Und deshalb sollten wir diese The Four oder die vier geistlichen Gesetze nicht nur kennen, kennen sollten wir sie als Christen auf jeden Fall, aber wir sollten sie auch vermitteln können. Das ist das Entscheidende. Mal etwas in der Hand zu haben, kompakt und klar, konkret, wie ich das Evangelium Jesu Christi einem anderen vermitteln kann. Und das ist das eine Ziel von dieser Predigtreihe, dass wir sprachfähiger werden, dass wir den Menschen klar in einer heutigen Zeit sagen können, worum es bei Jesus Christus und dem Evangelium geht. Aber ich glaube, das andere ist auch wichtig, dass wir erstmal selbst wieder neu berührt werden von alten, für uns klaren geistlichen Wahrheiten. Dass unser Herz mal wieder davon berührt wird und bewegt wird und erfüllt wird. So haben wir zwei Ziele, sprachfähiger zu werden und das andere selbst neu berührt zu sein, was die vier geistlichen Gesetze ausdrücken über das Wesen und das Wirken Jesu. Während dem Theologiestudium, ist schon ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Da gab uns unser Dozent für praktische Theologie eine Aufgabe. Und er hat gesagt, geht als Student in eine Kneipe oder geht in ein Café oder setzt euch in eure Studenten-WG und sprecht eine Person an und fragt diese Person, darf ich dich mal um Hilfe bitten? Ich bräuchte deine Hilfe. Ich habe im Rahmen meines Theologiestudiums die Aufgabe, das Evangelium Jesu zu erklären und einer anderen Person, die es noch nicht kennt, nahezubringen. Das war die Aufgabenstellung. Die Bedingung war, wenn du in eine Kneipe gehst, nimm einen Bierdeckel. Wenn du in einen Kaffee gehst, nimm eine Serviette. Wenn du in der WG sitzt, wo auch immer, einen Zettel und einen Stift. Und schreibe auf diesem Bierdeckel, ich bleibe jetzt mal beim Bierdeckel, schreibe auf diesem Bierdeckel das Wesentliche, was das Evangelium ausmacht. Also zum Beispiel die vier geistlichen Gesetze. Und am Ende darf die Person dann diesen Bierdeckel mitnehmen. Und das Ziel war also, selbst als Student lernen, sprachfähiger zu werden, die Botschaft Gottes mal kompakt um klar auf den Punkt zu bringen. Ihr wisst ja, wie wir Theologen anfangen, wenn sie theologisieren, nicht? Ich sage ja immer 3 Theologen, 4 Meinungen und dann geht alles auseinander. Und also wir müssen uns da immer kompakt halten und auch im Predigen kompakter werden. Und wir dürfen dem Gegenüber etwas Wichtiges, Wertvolles weitergeben. Das war eine spannende Aufgabe mit spannenden Gesprächen. Es hat Mut erfordert, damals schon, heute auch, nicht? Aber Gott segnet das und Gott gebraucht das auch. Jetzt habe ich heute keinen Bierdeckel, keine Serviette und auch keinen Zettel dabei, aber ich habe die Flipchart dabei. Also es ist jetzt der überdimensionale Bierdeckel für heute Morgen. Okay? Ich hole ihn mal nach vorne. Und ich möchte euch das einfach nochmal veranschaulichen, die 4 geistlichen Gesetze an dieser Stelle. Und vielleicht inspiriert es euch, selber mal zu überlegen, wie könnte ich auf einem Bierdeckel oder einer Serviette oder auf einem DIN A5 Papier oder in mein Handy hinein, wie könnte ich die 4 geistlichen Gesetze kreativ gestalten? So dass es zu mir passt, aber dass es auch für den anderen inspirierend ist und ihm etwas weitergibt, so dass er es gut verstehen kann und auch veranschaulicht hat. Okay? An dieser Stelle. Und ich möchte damit die Brücke bauen zu unserem heutigen Thema. Das Thema lautet, will ich mit Jesus leben? Eine ganz, ganz spannende und herausfordernde Frage. Es ist eine spannende Frage für jeden, der sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Will ich am Ende wirklich mit Jesus leben? Und die andere Sache ist eine herausfordernde Frage für jeden, der erklären soll, worauf es dabei eigentlich ankommt. Wenn der Nachbar dich jetzt fragen würde und sagen würde, du, ich war heute im Gottesdienst und ich habe so einiges von Jesus gehört, aber ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich überlege, ob ich mit ihm leben möchte. Welche Antwort kannst du mir geben, der du ständig doch in der FEG Heidelberg unterwegs bist? Könntest du ihn das so erklären, dass er es versteht. Steigen wir also in unsere überdimensionale Bierdeckelaktion einmal ein. Davor, Nummer 1, mit dem nächsten Bild könnt ihr dann die Texte lesen. Eine altbekannte Weisheit für uns alte Hasen in Christo, Gott liebt mich. Der König David schreibt, ich danke dir, Herr, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Wart ihr schon mal vom Spiegel gestanden, habt diese Verse so gesagt? Zu Gott gebetet und euch selbst betrachtet. Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Gott hat dich also schon gesehen, als du noch im Mutterleib verborgen warst. Sieht Gott dich schon. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. David hat das verstanden und erkannt, dass er ein wunderbarer, einzigartiges Geschöpf Gottes ist. Und der Ausdruck dieser Liebe Gottes kommt da wirklich zum Ausdruck, dass wenn wir dann in der Bibel lesen, dass diese Liebe Gottes, dass sie zum einen bedingungslos ist und dass sie grenzenlos ist. Bedingungslos und grenzenlos. Ich möchte es ganz kurz illustrieren, bedingungslos. Gott sagt, du Mensch, ich liebe dich, Punkt. Der Mensch sagt oft, ich liebe dich und setzt ein Komma und sagt, wenn. Der Mensch sagt, ich liebe dich, Komma, aber. Ich liebe dich, Komma, es sei denn. Gott sagt, du Mensch, ich liebe dich, Punkt. Merkt ihr den Unterschied? Bedingungslose Liebe. Und die Liebe ist grenzenlos. Die Gottesliebe sagt, ich komme mit meiner Liebe nie an meine Grenzen für dich. Du kannst grenzenlos ausufern oder es kann alles aus dem Ruder laufen aus deinem Leben, aber meine Liebe zu dir kommt nie und nimmer an ihre Grenzen. Nichts kann uns trennen. Ich weiß, dass diese Tage einige von uns das bewegt und es ist auch eine große Tragik, und es darf uns auch bewegen, als Ulrike Teichmann vor wenigen Wochen sich selbst aus dem Leben verabschiedet hat. Wir werden am 17. April wird die Trauerfeier stattfinden. Ich weiß, dass es einige bewegt, wenn jemand selbst das entscheidet, ich möchte nicht mehr weiterleben. Früher hat man in der Theologie ganz klar gesagt, da kommt die Liebe Gottes an ihre Grenzen. Und gezeigt hat sich das, dass sie nicht auf einem christlichen Friedhof beerdigt wurden. Wisst ihr? Das haben wir zum Glück überwunden. Und trotzdem bleiben uns manchmal diese Fragen. Kommt hier die Liebe Gottes nicht doch an ihre Grenzen? Jesus, der gute Hirte, der uns durch das Leben trägt und begleitet, durch Täler und über Höhen. Er sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und Ulrike war ein Schaf von Jesus. Und ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand, jetzt kommt das Entscheidende, wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand und nichts wird sie aus meiner Hand reißen. Auch der Tod nicht. Auch wenn in dieser Form der Tod stattfindet. Und sei er noch so tragisch und sei er noch so selbst herbeigeführt. Johannes 11, Vers 25, ein Kapitel später. Da heißt es, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir sein Leben anvertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Da macht Jesus keine Ausnahme. Und sagt, wenn du auf diese oder solche Weise stirbst, dann nicht. Wer stirbt, wird leben, weil er ein Kind Gottes ist. Und als Hinterbliebene müssen wir, oder Freunde, auch bei der Ulrike, müssen wir uns keine Vorwürfe machen. Wisst ihr? Hätte ich das verhindern können. Es gibt eine Krankheit und Depression ist so eine dunkle, schwere Krankheit, dass der Betroffene nichts mehr anderes sieht, auch keine Lösung mehr sieht für ein lebenswertes Leben und alles ausblendet. Und nur noch sagt, wie schaffe ich Erlösung? Und dann dürfen wir uns keine Vorwürfe machen, müssen wir uns keine Vorwürfe machen. Wisst ihr, vor wenigen Monaten ist meine Mutter gestorben. Mein Vater hat versprochen, bis am Ende bei ihr zu sein. Ich habe mich dem angegliedert und wir haben das gemacht. Sterbebegleitung bis zum Ende. 24 Stunden rund um die Uhr waren wir dabei. Und dennoch konnten wir nicht genau in ihrer Todesstunde da sein. Meine Mutter ist irgendwann nachts zwischen 2 und 4 Uhr verstorben, während mein Vater und ich geschlafen haben. Und ich sage, Papa, mach dir keine Vorwürfe. Und ich merke, ich darf mir selber auch keine Vorwürfe machen. Vielleicht hat meine Mutter auch in ihrer Demenz und ihrer Krankheit das aber nicht gewollt, dass wir in der Sterbestunde dabei sind. Wir waren nicht unmittelbar dabei, aber wir waren da, wisst ihr. Machen wir uns da nicht unbedingt Vorwürfe, sondern sehen wir nach vorne und sagen, die Ulrike und auch meine Mutter sind bei Jesus. Überwinden wir das und schauen wir auf das Ziel, auf das, was Jesus in seiner Liebe tut. Wenn er sagt, meine Liebe ist bedingungslos und grenzenlos. Und das gibt dann neue Kraft, vorwärts zu gehen. Und deshalb möchte ich, ja, der braucht noch ein bisschen länger beim Bierdeckel, ne, merkt er schon. Gell? Deshalb möchte ich hier dieses schöne Zeichen hinmalen. Ich male es noch ein bisschen aus. Wo ist euch das schon mal begegnet? Oder das begegnet euch eigentlich ständig. Die Frage ist nur, ob ihr es benutzt. Wo begegnet uns dieses Zeichen? Ihr Lieben, bei WhatsApp, Social Media, Emoji. Habt ihr schon mal verwendet, das Herzensausrufezeichen? Schickt es mal eurem Liebsten. Schickt es mal euren Kindern, euren Enkelkindern, eurem Vater, eurer Mutter. Macht eine schöne Aussage und hängt dieses Ding hinten dran. Echt? Ausrufezeichen. Gott setzt nicht nur einen Punkt, wie ich vorher gesagt habe, sondern er setzt ein Ausrufezeichen, ein Herzensausrufezeichen. Gott liebt dich. Bedingungslos und grenzenlos. Also es gibt nichts, was Gott sich mehr wünscht, als dass wir diese Liebe persönlich erfahren. Und es anderen Menschen vorleben und auch bezeugen. Sprachfähig werden. Und so sehr wir diese Liebe jetzt hochhalten, müssen wir auch was anderes hochhalten, was aber die Liebe Gottes noch viel größer macht und viel tiefer macht. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir Menschen eigentlich unterwegs sind, aus der Sicht Gottes. Und das möchte ich euch hier auch illustrieren. Wusstest du, dass jeder Mensch, also ich, du, jeder von uns und alle Menschen, wusstest du, dass jeder Mensch, wenn er pro Tag einmal etwas denkt, etwas redet, etwas sagt oder unterlässt, was in Gottes Augen nicht gut ist, dass er am Ende eines 80-jährigen Lebens, und so alt wollen wir ja werden, oder werden wir auch, dass wir mit 30.000 solchen Verfehlungen zu tun haben. Das ist schon mal ein Wort, nicht? Wenn es nicht nur eine Sache am Tag ist, sondern 10, dann kommt hier gerade mal nochmal eine Null dazu. Dann sind es schon 300.000. Wenn wir von 20 Verfehlungen sprechen am Tag, in Gedanken, im Reden, im Tun oder Nichttun, dann sind wir hier schon bei über einer halben Million. Und das sind deine Followers im geistlichen Bereich. Wisst ihr? Das sind deine Followers, deine Verfehlungen. Die folgen dir durch das Leben hindurch. Und am Ende, wenn wir vor Gott stehen, dann müssen wir eine Antwort haben. Wir haben doch Verantwortung für unser Leben. Und in dem Wort Verantwortung steckt Antwort. Das heißt, Gott sagt, ich gebe dir Verantwortung für das Leben. Und am Ende möchte ich eine Antwort von dir haben, wie du gelebt hast. Und ich möchte eine Antwort haben, wie es dazu kam. Dafür müssen wir uns verantworten. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, und das sagt die Bibel uns, und wir erleben es vielleicht gar nicht so, aber dass wir im Grunde, ihr Lieben, ohne Gott das Ziel verfehlen. Und das kann ganz knapp geschehen, weil wir edel, hilfreich und gut sind. Das kann aber natürlich auch passieren, indem wir einfach unser Leben ohne Werte leben und einfach nur drauf losleben. Im Griechischen gibt es einen Begriff, heißt Hamartia, kommt aus der Bogensprache. Und wenn der Bogenschütze nicht genau in das Schwarze getroffen hat von dieser Bogenscheibe, dann haben die anderen immer Hamartia gerufen, also Ziel verfehlt. Wisst ihr, und da war es egal, ob es knapp neben das Schwarze runde ging oder ob der Pfeil in den Himmel geflogen ist. Wie beim Fußball, Elfmeter. Wenn du den Elfmeter an den Pfosten setzt, ist er nicht drin, Ziel verfehlt. Du kannst ihn aber auch an die Eckfahne schießen und alle im Stadion lachen und sagen, was ist da los? Aber du hast genauso das Ziel verfehlt, wisst ihr? Es ist nicht die Frage, ob ich es knapp verfehle oder ganz verfehle, weit verfehle. Es ist die Tatsache, dass ich es verfehle, was entscheidend ist. Und dann sagt Gottes Wort, das hat damit zu tun, weil ihr Menschen im Alleingang lebt und von mir getrennt seid und auch getrennt lebt. Das deutsche Wort Sünde kommt von Sund und Sund heißt Trennung. Wer schon mal über die Fehmarnsundbrücke gefahren, auf die Insel Fehmarn, seht ihr? Genau dieses Thema. Festland, da die Insel und die Fehmarnsundbrücke überbrückt dieses trennende Gewässer zwischen Festland und Insel. Sund. Das ist Sünde, von Gott getrennt zu sein. Und das macht unterm Strich etwas aus. Ich mache mal nur die Buchstaben. BS. Lauter Beziehungsschäden. Die Folge von all dem sind ständige Beziehungsschäden. Überprüft euer Fehlverhalten, wie viel Beziehungsschäden da zum Tragen kommen. Entweder weil ihr Täter seid oder weil ihr Opfer seid. Wir sind ja immer beides. Die Trennung von Gott, Beziehungsschaden zu Gott selbst. Das Zielverfehlung des Lebens. Manchmal auch eine Beziehungsschaden mit mir selber. Versucht einfach mal das, was wir in der Theologie immer als Sünde bezeichnen, wo die Leute sagen, damit kann ich nichts mehr anfangen. Versucht es mal mit dem Gedanken eines Beziehungsschaden durchzudenken. Und jeder von uns ist da mit drin bei diesem Thema, wenn wir es über Beziehungsschäden erklären. Und keiner kann sich freisprechen. Und mancher sehnt sich danach, ja, wie kriege ich eigentlich eine Lösung für einen Beziehungsschaden, der mich quält, der mich belastet, den ich nicht unter die Füße bekomme. Und dann sind wir drin. Dann sind wir drin. Jetzt schreibe ich euch noch hier die Bibelstelle, war Psalm 139. Hier ist es Römer 3, 23. Das könnt ihr jetzt hier vorne mitlesen, mit dem zweiten. Ich lebe getrennt von Gott. Und das sagt Paulus im Römerbrief, darin sind die Menschen gleich. Also es gibt etwas, wo wir alle gleich sind, so unterschiedlich wir sind. Alle sind schuldig geworden. Alle. Und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Im Bilde Gottes geschaffen zu sein, sind wir. Aber es ist wie in einem zersprungenen Spiegel, wenn wir reinkommen, schauen. Wir spiegeln so die Herrlichkeit Gottes nicht mehr wieder. Du nicht und ich nicht, keiner von uns. Und das hat mit dem hier zu tun. Und wenn die Schuld jetzt groß ist in unserem Leben, möchte ich euch sagen, dass die Liebe größer ist. Und das ist das dritte geistliche Gesetz. Die Beziehungsschäden sind groß, aber die Liebe Gottes ist größer. Und jetzt schaut mal, wie das dritte geistliche Gesetz heißt. Das hat der Jürgen letzte Woche ausgelegt, die anderen zwei, der Erich vor zwei Wochen. Könnt ihr gerne nachhören noch. Jesus, Gottes Liebe, gab alles für mich. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Es geht also um einen Schuldbrief oder Schuldschein. Und das ist das hier. Das, was wir eben aufgezeigt haben. Und jetzt sagt der Paulus, wenn ihr so ein Kreuz anschaut, dann ist da nicht oben nur das Inri-Zeichen. Jesus, Nazarenus, Rexu oder Orum, Jesus von Nazareth, König der Juden, die offizielle Anklageschrift, damit jeder, der am Kreuz vorbeiläuft, sehen kann, ach, warum hängt er da? Ach so, Jesus, der dachte, er wäre der König der Juden, deshalb haben sie ihn gekreuzigt. Das ist die eine Wahrheit. Aber dahinter steckt was ganz anderes, geistlich gesehen. Dahinter hängt eigentlich dein Schuldbrief. So sagt es der Paulus hier, oder? Oder verstehe ich das falsch? Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Das heißt, dein Schuldbrief wandert hier an das Kreuz. Und wisst ihr, ich kann nur Halleluja sagen, wenn ich mich anschaue, dass ich sage, Herr, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren eine Lösung geschaffen hast, für meine Sünden, die 1962 im Geburtstag angefangen haben, und ich weiß nicht, wann ich sterben werde, aber bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott eine Lösung geschaffen. Von deinem Tag der Geburt bis zu deinem Sterbedatum hat Gott eine Lösung geschaffen, was dein Schuldschein hier anbelangt. Weil er gewusst hat, das kriegen wir nie selbst unter die Füße. Da brauchen wir jemanden, der für uns in die Bresche springt, der das übernimmt, der dafür bezahlt. Und das hat Jesus getan am Kreuz. Und deshalb ist das Kreuz für die, die mit Jesus leben, eine Kraft Gottes. Während die anderen sagen, das ist doch Unsinn, das ist doch Schwachsinn. Wisst ihr? Wenn man das verstanden hat, was die Liebe Gottes in Jesus für mich getan hat. Alle Schuld hier beseitigt. Ich sag's nochmal ganz kurz, dieser Schuldschein belastet uns, sagt Gott. Belastet dich deine Beziehungsschäden. Belastet es dich, dass du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Belastet es dich, dass du sagst, ich bin eigentlich von Gott getrennt. Auch wenn ich jede Woche hier in den Gottesdienst komme, kann man innerlich von Gott getrennt sein. Sie wird für ungültig erklärt, durchgestrichen, sogar noch mehr, er wird vernichtet, wie durch einen Schredder hindurch. Gibt's nicht mehr. Gott denkt da nicht mehr dran. Ist doch wunderbar, oder? Dass Gott so eine Lösung geschaffen hat. Und es ist kein Freibrief, jetzt zu sagen, ja, zündige ich erst mal kräftig drauf los, ich habe ja die Lösung. Dann hat man das nicht verstanden, weil meine Schuld hat, und deine Schuld auch, hat Jesus am Kreuz tragen müssen. Ohne Kreuz ging es nicht, ohne sterben müssen geht es nicht. Also es ist schon eine ernste Geschichte. Und wenn ich denke, ich kann jetzt einfach so frei drauf los sündigen, weil ich ja hier die Lösung habe, einen freien so einen Persilschein, dann habe ich nicht verstanden, dass es Jesus das Leben gekostet hat. Und wenn es Jesus in seiner Liebe das Leben für mich, für dich gekostet hat, dann sollten wir entsprechend versuchen, unser Leben zu gestalten. Dass es nie ohne Sünde geht, ist klar. Aber einfach nur frei drauf losleben, ich denke, ist auch klar, dass das nicht im Sinne Jesu ist. Und nicht eine angemessene Reaktion ist auf die Liebe Jesu an dieser Stelle. Also die Liebe zu Jesus steht am Kreuz und ist felsenfest. Und jetzt kommen wir zu davor, das wären ja nicht die vier geistlichen Gesetze, wenn jetzt nicht du und ich in dieses Liebeswerben Gottes, wenn wir da nicht hineinkommen würden. Hier schreibe ich euch nochmal Kolosser 2, Vers 14 hin. Das ist diese Stelle mit dem Schuldschein. Und jetzt kommen wir ins Gespräch und das mit dem nächsten Bild. Da lesen wir, will ich mit Jesus leben? Jesus kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Hier sind ganz bemerkenswerte Worte oder Aussagen. Ich will ganz kurz so ein bisschen drauf eingehen. Wie heißt es doch, Jesus kommt in seiner Liebe uns Menschen nahe. So sehr ist die Liebe Jesu, dass er den Himmel verlässt, die Herrlichkeit beim Vater und zu uns in unsere dunkle Welt kommt. Er sucht dich auf, er sucht uns Menschen auf und wir weisen ihn ab. Jesus hat darüber geweint, als er die Menschen gesehen haben, ohne Hirte. Und dass Jerusalem seine Lieblingsstadt, seine Herzensstadt, dass die Menschen ihn ablehnen, abweisen. Und 5 Tage nach dem heutigen Palmsonntag haben sie ihn gekreuzigt, ihr Lieben. Die Menschen weisen ihn ab. Und das ist bis heute so, dass wir das erleben. Die Menschen weisen ihn ab. Und auch Gleichgültigkeit, ignorieren, ist Abweisung. Abweisung Jesu. Aber es gibt Menschen, die Jesus aufnehmen. So heißt es hier. Und dann erleben sie Großartiges. Das Wichtigste, was du auf dieser Erde eigentlich erleben kannst. Und das müssen wir, obwohl wir schon mit Jesus lang unterwegs sind, auch immer wieder uns neu sagen. Das Schönste und Wichtigste ist, ein Kind Gottes geworden zu sein. Ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ich bin Christ. Ich sage, ich bin ein Kind Gottes. Wisst ihr? Ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine neue Identität. Das ist mein neues Sein. Und das ist unangreifbar von außen. Das ist unverbrüchlich. Ob du deine Mitarbeit in der Gemeinde im Reich Gottes gut machst oder ich sie gut mache, das können alle hinterfragen und können das sagen, das gefällt mir nicht und das war nicht gut und das könntest du besser machen und so und so. Mitarbeiterschaft, Leistung ist alles hinterfragbar. Aber das Sein in Gott ist niemals hinterfragbar. Ihr könnt mich für alles kritisieren, was ich tue oder nicht tue. Aber ihr könnt mir nicht das Sein als Kind Gottes rauben und hinterfragen. Da macht Gott einen Riegel drum, wisst ihr? Und darauf müssen wir uns konzentrieren, wer wir in Jesus, in Gott sind. Wir sind nicht in erster Linie Leistungsträger im Reich Gottes, die fallen und aufstehen, sondern wir sind in allererster Linie Kinder Gottes. Seht, welch eine Liebe, schreibt der alte Johannes, hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Und weil er schon wusste, dass wir uns mit dieser Botschaft immer ein bisschen schwer tun, schreibt er weiter, und wir sind es auch. Lest mir nach, 1. Johannes 3, Vers 1. Und wir sind es auch, ihr Lieben. Denkt dran, Kinder Gottes. Das ist das Größte, was man erreichen kann. Sie können dir viele Doktortitel und du kannst dir eine Professur geben lassen. Du kannst das Bundesverdienstkreuz ans Revers heften lassen. Alles schön recht und gut, kein Problem. Aber Kind Gottes sein ist das Größte und Schönste und Wichtigste an dieser Stelle. Und dann heißt es hier aber, die Jesus aufnehmen. Was heißt das, Jesus aufnehmen? Wenn ich jetzt hier merke, wie die Liebe Gottes groß, bedingungslos, grenzenlos ist, wenn ich merke, wie groß eigentlich gesehen aus der Sicht Gottes hier auch mein Schuldschein ist und wie Jesus eine Lösung geschaffen hat, wie groß die Liebe hier wieder strahlt, was heißt es jetzt, dann Jesus aufzunehmen? Ich möchte mal versuchen, mit anderen Worten zu sagen. Das heißt, zuerst einmal Jesus im eigenen Leben willkommen zu heißen. Jesus, ich öffne dir mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir meine Lebenstür. Ihm Vertrauen schenken, darum geht es beim Glauben. Glauben ist nicht einfach für wahrhalten. Es gibt viele Menschen, die für wahrhalten, dass es Gott gibt. Aber sie haben keine persönliche Beziehung zu Jesus. Glaube heißt Vertrauen, sich anvertrauen. Ist ein Beziehungswort, wisst ihr? So wie die Beziehungsschäden hier, haben wir hier auch mit Beziehung zu tun. Es geht um Beziehung, nicht um Fürwahrhalten oder Denken oder Meinen. Es könnte da oben einen göttlichen Designer geben. Alles schön recht und gut, da bin ich auf der Spur. Aber es geht um die Geschichte des Herzens. Jesus aufnehmen in mein Leben und in mein Herz hinein. Manchmal merkt man das in der deutschen Formulierung, wenn Menschen sagen, ich glaube an Jesus, und das würden wir wahrscheinlich auch oft sagen. Ich glaube an Jesus ist aber was anderes, wie wenn ich sage, ich glaube Jesus. Leg mal. Ich glaube an Jesus, was das eigentlich meint, und wenn ich sage, ich glaube Jesus. Ich glaube an Jesus, wir meinen damit natürlich oft, ja, ich lebe mit ihm persönlich. Aber eigentlich ist es nur ein Fürwahrhalten. Ich glaube an Jesus. Da ist er, kann mir nahe sein, er kann mir ferne sein. Wie so ein Objekt, wie so eine Person, ich glaube an ihn. Aber wenn ich sage, ich glaube Jesus, dann sage ich, ich vertraue Jesus. Merkt ihr, da kommt die Beziehung mit rein. Das ist der Unterschied. Und um das geht es. Ich glaube Jesus. Darum geht es Jesus und auch in dem Leben mit ihm. Also die Liebe Jesus steht und sie lebt. Und die Frage ist jetzt, wie ist meine Antwort darauf? Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es hier auch um dieses Herzens-Emoji geht und dass ich aus einem Fragezeichen ein Ausrufezeichen mache an dieser Stelle. Und jetzt freue ich mich, dass zwei aus unserer Mitte, ein 16-jähriger junger Mann und ich darf auch sagen, ein 51-jähriger junger Mann, der jung geblieben aussieht, dass ich beide nach vorne bitte Und ich möchte Sie gerne mal interviewen, wie das in Ihrem Leben stattgefunden hat, Jesus aufzunehmen. Ich darf mal den David und den Sascha nach vorne zu mir bitten. Und Christina, gibst du mir die zwei Mikros? Dankeschön. So. Ja, hi. Grüß dich. So. Ihr kriegt jeweils ein Mikro von mir? Genau. So, also hier ist der David und hier ist der Sascha, nicht? Nicht, damit da eine Verwechslung stattfindet, genau. So, ihr zwei. Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr uns einen Einblick in euer persönliche Glaubens- oder auch Lebensgeschichte gebt. David, ich fange mal mit dir an. 16 Jahre, du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, deine Eltern sitzen auch da, die sind bestimmt ganz gespannt jetzt hier, kennen aber auch deine Geschichte, im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Im Grunde könnte man sagen, du hast wahrscheinlich die vier geistlichen Gesetze oder davor, ich bleibe mal dabei, schon fast mit der Muttermilch aufgesogen, ohne es bewusst zu wissen. Ja. Genau. Aber erzähl trotzdem mal, wann und wie hat dich so eine Einladung erreicht, Jesus ins Leben aufzunehmen?
Ja, also der Glaube war ja schon immer Teil meines Lebens und war halt in so einer Kindheit, hatte ich halt noch... Den kindlichen Glauben, wie man das halt so hat als Kind. Und als ich dann so im Teenageralter war, habe ich mich dann angefangen, mehr mit dem Glauben zu beschäftigen und habe dann auch auf den Adonia-Freizeiten, auf denen ich war, mehr von Jesus erfahren und konnte ihn dann auch mehr erleben. Und so habe ich dann nochmal, ich glaube mit 14 Jahren, 2023, persönlich nochmal die Entscheidung für Jesus getroffen und dann hier mit der Taufe festgemacht. Mhm.
Genau, das war so die Kurzfassung, genau, schön kompakt, klasse. Aber wenn ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, das muss ich nochmal vertiefen, das heißt, du hast den Glauben vorgelebt bekommen oder ein Stück weit vermittelt bekommen zu Hause, dann waren Freizeiten und auch Musik hat eine Rolle gespielt, wo du das gespürt hast, also dass Jesus irgendwie einen Anspruch auf dein Leben hat oder mit dir sich connecten möchte? Oder?
Ja.
Mhm. Okay. Gut. Sascha, du kommst aus einem anderen Hintergrund. Genau.
Genau, richtig.
Aber erzähl mal, wann und wie hat dich mal so eine Einladung Jesu erreicht? Was war da so wichtig oder maßgeblich?
Okay, ich versuche es ein bisschen länger auszuführen für
Hans-Peter. Nein.
Nein. Und zwar, ich muss auch dazu sagen, eigentlich bin ich schon immer irgendwie mit Jesu unterwegs gewesen. Ich meine, mit 51, man startet klassisch mit einem Kindergottesdienst. Dann kommt irgendwann der Konfirmandenunterricht, man macht Konfirmation. Ich war in der Jungscha unterwegs, ich war als Jungscha-Leiter tätig. Und für mich war es dann aber irgendwie, Grund kann ich jetzt so eigentlich gar nicht nennen, für mich war es irgendwann so, dass ich irgendwie den Weg mit Jesus so ein bisschen verlassen habe. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn man eine Tür hat, die offen ist und die Tür geht dann langsam zu. Die Tür war nie ganz zu Jesus, also es war immer so ein bisschen ein Spalt offen. Vielleicht bin ich da einfach auch neben dem Weg so gelaufen, habe immer so ein bisschen durchgeguckt, aber so der Weg, der eigentliche Weg mit Jesus, der war da eine ganze Zeit lang nicht da. Und wie Steffen das vorhin so schön, als er über unser Loch im Boden philosophiert hat, gesagt hat, manchmal, es braucht einfach Zeit. Es braucht eine Zeit, es braucht vielleicht ein langer Weg und für mich war dann das vor 2,5 Jahren, als ich zu meinem ersten Lehrgang für die Pfadfinder, die meisten kennen mich vielleicht von den Pfadfindern.
Warte kurz, da kommen wir gleich noch dazu.
Okay, dann sage ich dann.
Das ist die zweite Frage, genau.
Dann greife ich da.
Ja, genau. Aber das heißt, bei dir war das auch sehr wichtig, dass du das vermittelt bekommen hast.
Genau,
so,
und zwar.
So, dass eine, ja.
Genau.
Die dich einfach zum Nachdenken anregen oder im Herzen berühren, ohne dass du jetzt schon mal gleich so eine konkrete Entscheidung getroffen hast. Aber im Vorfeld einfach. Damit warm zu werden.
Also kann das kurz so erklären. Und zwar, als Pfadfinder hat man bestimmte Lehrgänge, die man besucht. Und für mich war das der erste Lehrgang, den ich als Pfadfinderleiter gemacht habe auf dem NTC. Müsst ihr euch das so vorstellen, da sind 60 Pfadfinderleiter, die alle ein gleiches Interesse, Hintergrund haben. Und Handys, sobald du startest, machst du aus, legst du ins Auto. Also bist quasi nur mit dir auf der Wiese unterwegs in deinem Team. Und neben den ganzen Sachen, die wir so als Pfadfinder lernen, die wir dann später an unsere Kinder weitergeben, ist es auch eine ganz, ganz intensive Zeit, die du mit Gott verbringst. Also du hast immer wieder Andachten in deinen Teams, es ist immer wieder ein Austausch da. du unterhältst dich mit anderen und für mich war das so, dieser ganze Austausch, dass ja, das macht was mit einem. Also ich kann nicht genau erklären, was es ist, aber es macht was mit einem und du fühlst dich einfach gut und du fühlst dich wohl und das ist so eine gewisse Emotion. Und das war für mich dann der Moment, auf diesen Lehrgang zu sagen, hey, das ist doch alles wirklich gar nicht mal so schlecht, nenne ich es jetzt einfach mal, das ist doch wirklich cool und warum hast du eigentlich den Schritt in die andere Richtung gemacht? Und dann zu sagen, ich nehme die Türklinke wieder in die Hand und ich mache für mich einmal die Tür wieder ganz auf und lasse Jesus entsprechend dann wieder in mein Leben.
Schön. Und das war vor 2 Jahren, ist noch eigentlich ganz
das
schön.
Das war frisch. Ja vor 2 Jahren, ich weiß noch, es war vor 2 Jahren im Mai. Genau, wir haben ja. Da auch eine Kärtchen und eine Kerze gekriegt, du bist das Licht der Welt. Ja. Das steht bei mir immer im Regal. Das Kärtchen ist in meiner Pfadfindermappe, die ich jeden Freitag mit auf die Wiese nehme. Auch für mich so einfach als kleine Erinnerung, was damals ja, passiert ist und was ich da so für Ambitionen mitgenommen habe.
Ja. David, wie hat es bei dir konkret gezeigt, dass du dein Leben Jesus anvertraut hast?
Ja, also letztendlich bedeutet es letztendlich alles für mich, weil im Alltag kann man das so eine Last nehmen, weil Jesus ja am Kreuz eben diese Last für uns getragen hat. Also ja. Man hat immer einen Begleiter, einen Schutz, einen Trost und ja.
Okay. Und durch die Taufe hier hast du es ja auch öffentlich festgemacht, ne?
Ja, genau. Ja, und ich versuche halt die Entscheidung, also ich habe die nicht nur einmal getroffen, sondern ich treffe die eigentlich jeden Tag neu, indem ich halt aufstehe und sage, Jesus, hier bin ich, was hast du für mich heute vorbereitet? Und ich will dir ähnlicher werden. Und ja, durch Bibellesen, durch Lobpreis, indem man das Evangelium auch weitergibt. Mit diesen Before-Armbändern kann man schon ziemlich viel erreichen. Also in der Schule wurde ich schon oft darauf angesprochen und kann dann das Evangelium weitergeben und ja.
Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Ihr habt diese Entscheidung getroffen, es war so ein vorläufiger Prozess. Ihr habt irgendwann dazu Ja gesagt, sei es durch die Taufe öffentlich bezeugt, du bei dem Pfadfinderkongress. Was hat sich dadurch für euch verändert? Also was würdet ihr sagen, was bedeutet euch Jesus heute, indem ihr mit ihm lebt und im Herzen habt?
Ja, also wie schon gesagt, alles. Der Glaube ist halt nicht einfach nur einen Knopf, den man drücken kann, um zu bekommen, was man will, sondern es ist ein tiefes Vertrauen auf Gott, auf seinen großen und guten Plan. Sein Plan ist größer, wie auch unser Jahresmotto heißt. Und ja, durch Jesus Erlösung am Kreuz haben wir so viel gewonnen. Und deshalb glaube ich, dass das Beste noch vor uns liegt.
Ja, schön, dass unser Jahresmotto noch untergebracht hat. Muss ich das nicht machen. Sascha, komm, erzähl mal nur, was hat sich bei dir verändert? Oder
ich
was
kann das mit dem Jahresmotto auch gleich nochmal hinterher schieben.
Ja.
Nee, ich führe es vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen weiter. Also ich habe ja über den Pfadfinderlehrgang schon geredet, wo wir waren und das quasi der Moment war, um die Tür aufzumachen. Und konkret und wie ich das eigentlich gemacht habe, das war nicht nur so, oh, es ist jetzt cool, es fühlt sich gut an und ich mache die Tür auf und dann fahre ich heim, sondern ich habe das in einem bestimmten Abend mit einer bestimmten Verbindung gemacht und zwar auf den Lehrgängen gibt es immer einen ganz besonderen Abend, das nennt sich Ratslagerfeuer. Damit ihr euch vorstellen könnt, was da bei so einem Ratslagerfeuer passiert.
Das ist quasi, wie nennt es? Ein Rat?
Das nennt sich Ratslagerfeuer bei den Pfadfindern. Genau. Um das kurz zu erklären, das Ratslagerfeuer, das ist immer normalerweise oder in den meisten Fällen der letzte Abend auf so einem Lehrgang. Und das ist ein Abend, wo man einfach keine pfadfinderischen Dinge tut, sondern sich einfach nur bewusst mit Jesus und Gott beschäftigt. Und das startet normalerweise bei mir mal im Mai. Wir haben dann gewartet, bis es langsam dunkel wird. Es wurden Fackeln angezogen und dann macht man einen Schweigemarsch. Das heißt, man läuft das mal eine ganze Weile, einfach in Ruhe, keiner redet, einfach für sich selbst, um für sich nochmal zu reflektieren, in sich zu gehen und dann, wie in meinem Fall, vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Dann kommt man an einen bestimmten Platz an, da ist ein Lagerfeuer aufgebaut, das wird dann von dem Stammleiter entsprechend entzündet, es gibt eine Andacht und da gibt es dann auch die Möglichkeit, immer bei diesen Ratslagern feuern, das machen wir auch mit unseren Kindern, dass man sich in einer bestimmten Form bewusst nochmal dazu entscheiden kann, den Weg mit Jesus zu gehen, sich da wieder quasi neu zu orientieren. Und da ist es so, dass man dann quasi diese Feuerschale hat. Man betet vorher im Team, in dem Ganzen. Und dann, wenn man sich dazu entscheidet, dann hat man die Möglichkeit, oder so wie ich das dann gemacht habe, dann geht man quasi an die Feuerschale. wir hatten in dem, an dem Tag so einen kleinen Karton, da war ein Stöckchen drin. Und das Stöckchen, nimmt man sich ein Stöckchen raus, und das Stöckchen war quasi das Symbol für dein altes Leben oder den Weg, den du die ganze Zeit gegangen bist. Und diesen wirfst du dann ins Feuer. Den verbrennst du quasi so nach dem Motto, du verabschiedest dich von deinem alten Leben, die Flamme übernimmt das Ganze, und wenn du von der Feuerschale weggehst, dann bist du quasi, hast du dich quasi entschieden, den Weg zu gehen. Und ich kann nur für mich sagen, also es fühlt sich, für mich fühlt sich gut an, mit Jesus zu unterwegs zu sein, mit Jesus zu wachsen und ja, vor allen Dingen auf Jesus zu vertrauen und auf das Jahresmotto nochmal zurückzukommen und dass er halt quasi einen Plan für mich hat, wo die Reise für mich entsprechend hingeht.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr uns Einblick gebt in eure Glaubensgeschichte. Gott segne euch weiterhin, und wir freuen uns, dass ihr euch hier schon einbringt und dass wir auch etwas von dem sehen, ne? Wie Gott euch segnet und auch zum Segen setzt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, die Musiker kommen auf die Bühne. Wir möchten noch einen Teil gerne machen, den wir nicht jeden Sonntag machen, aber möchten gerne ein Angebot, eine Einladung aussprechen, weil sie Jesus hier auch ausspricht mit in den vier geistlichen Gesetzen. Wisst ihr, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu starten, wenn man so überlegt, ist eigentlich gar nicht so schwer, weil wir uns mit dem Thema Vertrauen doch ein Stück weit auskennen. Wir müssen jeden Tag irgendwie Vertrauen investieren. In den Autofahrer, der mich irgendwo hinfährt, in den Straßenbahnfahrer, in den Busfahrer, in den Lehrer, in den Dozent, in den Ehepartner. Wir vertrauen im Alltag ständig irgendwie, ohne es uns bewusst zu werden. Und ich glaube, das ist ein ganz niedriges Level, wo Jesus sagt, und da steige ich mit dir ein. Und da will ich, dass du mit mir einsteigst. Einfach mal vertrauen. Du musst mich nicht groß kennen. Du musst nicht die Bibel von vorne bis hinten wissen. Du musst auch nicht wissen, groß, wie man beten sollte oder beten müsste. Aber lass du einfach mal dein Herz sprechen zu mir. Wisst ihr? Das ist wie in einer Beziehung, nicht? Da liebt man eine Frau, da liebt man einen Mann. Und wie sage ich es dem jetzt? Da tun wir uns manchmal ein bisschen schwer, die richtigen Worte zu finden. Und manchmal, es kommt aber nicht auf die richtigen Worte drauf an. Es kommt einfach darauf an, dass ich mein Herz sprechen lasse. Und wenn ich das stammle, versteht es das Mädchen, das ich liebe, oder die Frau. Und der Mann versteht es auch. Und er schaut nicht, ob das jetzt perfekt war, was man gesagt hat, sondern ob es ehrlich war, ob es authentisch war. Darum geht's, wisst ihr. Und dieses Angebot möchten wir jetzt heute Morgen machen. Mit diesem Gedanken, ja, ich will mit Jesus leben. Vielleicht ist es eine Sehnsucht heute Morgen. Ich will mit Jesus leben. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, wie groß die Liebe Jesu zu mir ist und seinen Höhepunkt am Kreuz findet. Und Jesus sagt, wenn du mich aufnimmst in dein Leben, wirst du ein Kind Gottes. Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du es denn nicht? Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört, mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und Jesus sagt an anderer Stelle, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Keine Belastung ist für Jesus zu schwer. Er lädt dich ein, mit der Last, mit der Schuld zu ihm zu kommen. Die Einladung der Liebe Jesu steht und sie lebt. Und jetzt möchte ich uns einladen, dass wir einfach mal die Augen schließen. Die Augen schließen und jeder für sich in dieser Gegenwart sein Herz so öffnet zu Gott hin, wie es für ihn gut ist. Und wer sein Leben Jesus neu oder zum ersten Mal anvertrauen möchte, den möchte ich einfach einladen, während alle die Augen zulassen, dass er kurz seine Hand hebt. Ich werde dazu einladen, bewusst dann die Hand zu heben. Und dann darfst du deine Hand heben, wenn das innerlich das ist, was du sehnsüchtig hast, als Bedürfnis hast oder überzeugt bist. Und dann möchte ich für die beten, die ihre Hand kurz gehoben haben. Und du kannst dieses Gebet nachsprechen. Nehmen wir uns Momente der Stille in der Gegenwart Gottes. Jesus sieht dich auch am heutigen Tag mit all dem, was dich innerlich bewegt und berührt. Und er lädt dich jetzt ein und sagt, du, merkst du es, ich stehe vor deiner Tür. Ich klopfe an. Und wenn du jetzt meine Stimme hörst oder heute gehört hast, dann musst du die Tür auftun. Zu deinem Leben, zu deinem Herzen. Und ich versichere dir, wenn du das tust, ich werde hineinkommen. Nicht als der Richter, sondern als der, der dich liebt, der dich versteht. Und ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Also komm zu mir, der du geplagt bist und mit Lasten beschwert bist. Bei mir kannst du dich erholen. Von allem, was dich belastet. Sei es deine Schuld, sei es deine Verletzungen, sei es deine Ängste, deine Sorgen. Bei mir bist du richtig. Und wenn du diese Einladung Jesu jetzt annehmen möchtest, dann bitte ich dich einfach kurz, deine Hand zu heben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich möchte ein Gebet sprechen, das jeder nachsprechen darf, der heute sein Leben Jesus neu oder zum ersten Mal anvertraut hat. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich liebst und dass du das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ja im Alleingang gelebt habe. Das will ich unbedingt ändern. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du meinen Schuldschein hinauf ans Kreuz getragen hast. Und dass du dafür bezahlt hast und dass du ihn für ungültig erklärst. Danke für diese gute Botschaft für mein Leben. Und so vertraue ich mich nun dir an. Ich nehme dich in mein Leben auf. Mit allen Fragen, mit allem Ungelösten, was das Leben noch zu bieten hat und was in mir weiterlebt. Aber ich danke dir, dass ich das großartige Geschenk erfahren darf, ein Kind Gottes geworden zu sein. Danke für deine so bedingungslose und grenzenlose Liebe zu mir. Amen.